Sie hören den Kurier.
Die österreichische Bundesregierung hat heute neue Verschärfungen im Kampf gegen das Coronavirus bekannt gegeben. So sollen Versammlungen von mehr als 10 Menschen in privaten Innenräumen verboten werden. Maskenpflicht gilt, so wie das schon im Mai gewesen ist, in Gasthäusern und Restaurants am Weg zu ihrem Tisch. Und an Bars darf künftig gar kein Essen mehr serviert werden. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Daily Podcasts aus dem Kurier-Podcast-Studio in der Wiener Maria-Hilfer-Straße Nummer 10. Draußen, da ist fast so viel los wie an normalen Tagen, auch wenn dieser heutige Tag, der 17. September, für Wien doch ein ganz anderer ist. Seit gestern, 19 Uhr, hatte die deutsche Bundesregierung eine Reisewarnung für die Stadt Wien verhängt. Der Chef der Wiener Traditionshotels, Sacher Matthias Winkler, hat im ORF-Interview im Ö1 Morgenjournal heute die EU dafür kritisiert.
Ist die Reisewarnung jetzt sozusagen noch einmal ein Tiefschlag?
Wir freuen uns natürlich nicht darüber und sie ist für mich ein Beweis, dass das System Reisewarnungen Berlin gegen Wien, Wien gegen Zürich, Zürich gegen Italien oder sonst andere Kombinationen kein taugliches Mittel sind. Hier funktioniert Europa nicht. Regionale oder nationale Reisewarnungen zeigen einmal mehr, dass dieses vereinte Europa derzeit hauptsächlich aus Grenzen besteht und das ist für den Tourismus eine besonders schwierige, letztlich nicht tragbare Situation.
Scheitert die EU an der Corona-Krise? Ich habe heute dazu mit Helmut Brandstätter gesprochen. Ja, der frühere Kurier-Chefredakteur und jetzige NEOS-Abgeordnete hat uns heute hier im Pots & Bolz Studio besucht, weil er ein Buch über die EU geschrieben hat. Letzter Weckruf für Europa heißt es.
Ja, der Matthias Rinker hat leider sehr, sehr recht damit und es tut mir wirklich leid, dass da die Europäer nichts dazugelernt haben.
Und großen Ärger gibt es über die EU auch im Finanzministerium. Der schon prächtig präsentierte Fixkostenzuschuss für heimische Unternehmen wird nämlich von der EU-Kommission offenbar nicht genehmigt. Zumindest nicht in der versprochenen Höhe. Meine Kollegin Elisabeth Hofer hat dazu mit Finanzminister Gernot Blümel gesprochen.
Herr Minister, was ist aus Ihrer Sicht denn jetzt das konkrete große Problem beim Fixkostenzuschuss 2?
Das konkrete große Problem ist, dass uns die Kommission nicht erlaubt, den österreichischen Unternehmen so zu helfen, wie sich die das auch wünschen würden. Wir haben im Sommer viele Gespräche geführt mit Interessensvertretungen der Wirtschaft, mit den Unternehmen persönlich und deswegen den Fixkostenzuschuss 2 so gestaltet, wie es für die Wirtschaft am besten wäre. Das wäre auch möglich zu genehmigen nach dem Paragraphen für Naturkatastrophen, unter dem auch schon der Fixkostenzuschuss erste Phase genehmigt worden ist. Derzeit sträubt sich die Kommission diesbezüglich.
Genau, die Kommission spielt ja den Ball gewissermaßen zurück an Österreich und sagt, es müsse der Antrag nur auf Basis einer anderen Rechtsgrundlage neu eingebracht werden. Was entgegnen Sie dem?
Wenn das passieren würde, dann wären die Hilfen wesentlich geringer, wesentlich bürokratischer. Man dürfte nur bis 800.000 Euro helfen, nicht bis 5 Millionen Euro, wie wir das vorgesehen haben. Man müsste bei den 800.000 Euro alles gegenrechnen, was man derzeit an Garantien erhalten hat in den Unternehmen, an anderen Hilfen. Und das ist genau das nicht, was die Unternehmen derzeit brauchen. Deswegen entweder man adaptiert diesen Paragraphen seitens der Kommission oder man bringt den anderen zur Anwendung. Beides ist uns recht.
Was sagen Sie denn Unternehmern, die jetzt in der Situation schnell Geld brauchen?
Dass wir gemeinsam mit ihnen dafür kämpfen, dass sie das Geld auch schnell bekommen. Und ich kann nur alle Unternehmen ersuchen, auch kundzutun, dass sie das brauchen und dass es gut wäre, wenn die Kommission das genehmigen würde. Denn gerade jetzt steigen die Infektionszahlen wieder. Wien hat eine Reisewarnung ausgesprochen bekommen von Deutschland, auch schon von der Schweiz. Das macht die Situation bei Weitem nicht besser. Und deswegen, glaube ich, gibt es viele gute Argumente, dass man die Hilfen so genehmigen sollte, wie es die Unternehmen brauchen. Nicht so, wie es manche Bürokraten vielleicht haben wollen.
Was passiert denn, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt, die EU-Kommission sich entscheidet, weiterhin zu blockieren? Arbeiten Sie da an einem Plan B, was stattdessen passieren könnte?
Ich habe bei mir im Haus den Auftrag gegeben, alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, wie man irgendwie diese Hilfen in Gang bekommen kann auf Kommissionsebene. Ich bin mir sicher, dass wir durch den großen Druck, den wir jetzt machen, durch auch die viele Expertise, die da ist und die täglichen Verhandlungen, dass wir zu einer Lösung kommen müssen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Gernot Blümel, Finanzminister und Spitzenkandidat der ÖVP für die Wienwahl, war das im Gespräch mit Elisabeth Hofer. Und jetzt hat in unserem Podcaststudio in Wien Maria Hilf Helmut Brandstätter Platz genommen. Servus Helmut.
Servus Richard, danke für die Einladung.
Wir seit vielen Jahren schon aus dem Journalismus und haben gesagt, wir sind schon immer bei Du miteinander. Das wollen wir auch hier nicht ändern.
Sind wir ehrlich.
Genau, wir bleiben hier ehrlich. Helmut, du hast ein Buch geschrieben, Letzter Weckruf für Europa. Lass mich aber vielleicht mit dem ganz aktuellen Fall mit Matthias Winkler beginnen. Der Chef des Sachers, er hat gesagt, diese Reisewarnungen, Berlin jetzt gegen Wien oder Wien gegen andere, gegen Kroatien zum Beispiel, das ist doch kein europäischer Gedanke mehr. Es müsste doch hier eine klare europäische Richtlinie geben, wo es gefährlich ist und wo nicht. Hat der Matthias Winkler damit recht?
Ja, der Matthias Winkler hat leider sehr, sehr recht damit und es tut mir wirklich leid, dass da die Europäer nichts dazugelernt haben. Ich habe das in dem Buch auch drinnen, dass er reut, dass er geschrieben hat, dass im Februar, jener Februar, sind die Gesundheitsminister und Beamte der Gesundheitsministerien zusammengesessen und haben immer wieder geredet über Covid. Und letztlich haben sie dann aber alle auf nationaler Ebene ihre Maßnahmen getroffen. Und das hat man dann gemerkt, weil eben dann die Grenzen wieder hochgefahren wurden und mehr als Staus hat das auch nicht erzeugt. Jetzt wissen wir, das Virus fährt mit dem Auto, hat der Bundeskanzler gesagt, ja, es verbreitet sich aber über Menschen. Und wenn Menschen, wenn man weiß, es gibt einen Cluster, dann muss man auf den Cluster aufpassen. Aber das, die Grenzpfähle wieder neu aufzustellen, das bringt überhaupt nichts. Und es schadet, und der Matthias Winkler hat natürlich da recht, es schadet wirklich der Wirtschaft, ja, den Hotels, den Stadthotels, aber darüber hinaus auch der Stimmung. Und es wäre doch jetzt die Riesenchance zu zeigen, wie Europa gemeinsam agiert. Aber da braucht Europa halt auch mehr Kompetenzen.
Du bist jetzt außenpolitischer Sprecher, ja, im Parlament für die NEOS. Das heißt, ein besonders freundlicher Akt der deutschen Bundesregierung gegenüber Österreich und gegenüber Wien vor allem war das nicht.
Ja, wobei die Schweizer haben das auch schon gemacht. Wir wiederum haben, glaube ich, für Schweden. Das heißt, das ist ja nicht nur Deutschland, sondern viele Länder haben andere auf die sozusagen eine Art schwarze oder rote Liste gesetzt. Es gilt ja auch für die Briten, die nach Österreich wollen, schon länger, dass sie dann, wenn sie zurückgehen, wieder 14 Tage in Quarantäne müssen. Also es wäre ja viel sinnvoller, ein ordentliches System von Testen und Tracing zu machen, so wie es seit Monaten heißt. Seit Monaten reden wir davon, Testen und Tracen. Und warum machen wir es noch immer nicht? Und das hat national keinen Sinn, weil eben viel gereist wird. Das hat nur europäisch einen Sinn und leider tun wir es nicht.
Wo liegt hier in Österreich der Hund begraben? Liegt es im Gesundheitsministerium bei der Stadt Wien? Da geht es ja aufgrund des Wien-Wahlkampfs natürlich auch jetzt sehr stark parteipolitisch zu.
Den Eindruck habe ich aber schon vor dem Wien-Wahlkampf gehabt, dass Parteipolitik da leider eine große Rolle spielt und dafür kann überhaupt niemand Verständnis haben. Und ich möchte jetzt hier nicht Parteipolitik betreiben, aber vorsichtig muss ich schon vor formulieren, wäre Gernot Blümel jetzt nicht im Wiener Wahlkampf, würde er vielleicht auch nicht so auf die Europäische Union losgehen. Und das schmerzt mich besonders, dass man offenbar in Österreich noch immer Stimmen machen kann mit Stimmung gegen die Europäische Union. Die Frau Merkel, man muss ja nicht in allem Recht geben, ja, aber die Frau Merkel hat immer gesagt, geht's Europa gut, dann geht's auch Deutschland gut. Und ich möchte diesen Satz einmal von einem ÖVP-Politiker gerade hören, die große Europapartei, habe ich an der ÖVP, hat mir das immer gefallen. Ich rede immer gerne über Alois Mock, weil ich seine Bücher in den 60er und 70er Jahren gelesen habe, wo er über Europa und über das gemeinsame Europa geschrieben hat. Und wenn jetzt der Finanzminister Blümel gegen die Brüsseler Eurokraten und Bürokraten wettert, dann habe ich den Jörg Haider im Ohr und mir tut dieser Vergleich eigentlich leid.
Jetzt kommen wir vielleicht zur Wirtschaftspolitik. Da sieht man, Donald Trump hat Amerika-Doktrin America First durchgezogen mit Zöllen, mit sehr kräftiger außenpolitischer Wirtschaftspolitik. China versucht, die Weltmärkte zu erobern, insbesondere jetzt auch Afrika. Und die Europäische Union ist eigentlich in diesem Zweikampf kein relevanter dritter Spieler mehr. Woran liegt es, dass Europa in der wirtschaftlichen Entwicklung, in der Digitalisierung, in der Forschung etc. eigentlich so weit hinten nach ist?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe, aber es beginnt ja schon damit, dass es dieses einige europäische Auftreten nicht gibt. Also was passiert? China bietet den Ungarn oder den Kroaten an, wir bauen ein Stück Autobahn, wir bauen ein Stück Eisenbahn und wir finanzieren das sogar. Und wenn sie es dann nicht zahlen können, in Montenegro erleben wir das gerade, dann sagen sie, na gut, dann gehört es halt uns. Dass Europa es zulässt, dass ein Teil unserer Infrastruktur den Chinesen ausgeliefert wird, ist völlig absurd und ist für uns kurzfristig wirtschaftspolitisch gefährlich, ich finde aber mittelfristig auch sicherheitspolitisch gefährlich. Und auch darauf müssen wir aufpassen. Und Der nächste Punkt ist natürlich Digitalisierung. Das Wesen der Digitalisierung ist die Summe an Daten, die man zur Verfügung hat. Künstliche Intelligenz gibt es nur mit Billionen und noch mehr Daten. Das heißt, wir müssen es gemeinsam machen. Das berühmte Buch von Kai-Fu Lee über Künstliche Intelligenz, da kommt Europa in einer halben Seite vor, nämlich, dass wir es nicht können. Und er beschreibt interessanterweise sogar, dass er glaubt, dass die Chinesen letztlich gewinnen werden, auch gegenüber den Amerikanern, aus zwei Gründen. Erstens, das Wort Datenschutz gibt es nicht auf Chinesisch, ja, im wahrsten Sinn des Wortes. Und zweitens, sie haben auch mehr Daten. Jetzt bin ich natürlich für Datenschutz, ist schon klar, aber für den persönlichen Datenschutz. Aber wenn wir einmal Autos haben wollen, die selbst fahren, dann müssen auch die Daten zusammenarbeiten. Und es kann nicht an der Grenze enden.
Ich habe Sigmar Gabriel dazu auch in Alpbach interviewt und er sagt, wir müssen weg von einer Datenschutzsichtweise hin zu einer Datensouveränitätssichtweise, dass ich selbst entscheiden kann. Meine Gesundheitskasse kann auch alle meine Daten von allen Ärzten haben, zusammentragen und daran die beste Therapie draus machen. Ist das ein Gedanke, mit dem du dich auch anfreunden kannst?
Ich habe noch immer in Erinnerung, bei einer Raiffeisen-Veranstaltung hat ein deutscher Zukunftsforscher, dessen Namen ich nicht mehr in Erinnerung habe, gesagt, Datenschutz ist der größte Killer in deutschen Spitälern. Ist ein brutales Wort, aber er hat es dann versucht so zu erklären, indem er gesagt hat, in dem Moment, wo jemand möglicherweise bewusstlos oder schwer verletzt eingeliefert wird, müsste eigentlich man in der Millisekunde feststellen können, was hat er für Vorerkrankungen, um ihn sofort behandeln zu können. Bei uns dauert das endlos, bis man das machen kann. Deswegen, natürlich, jeder müsste entscheiden. Die meisten entscheiden ja jetzt schon, dass sie Facebook und anderen ihre Daten verschenken, was dumm ist, weil sie könnten sie auch verkaufen. Facebook würde bezahlen dafür. Aber dieses, auch da ist wieder ein Appell an die Vernunft und an die Bildung und an die selbst zu entscheiden, was mache ich mit meinen Daten. Das ist das eine. Aber das zweite, solange die Daten nicht personalisiert sind, brauchen wir sie etwa für künstliche Intelligenz, für die Autos und so weiter.
Jetzt hat mir einmal der frühere Vizekanzler Josef Bröll gesagt, wenn man zu einem internationalen Gipfel kommt, kommt der amerikanische Präsident mit der Air Force One, vielleicht der chinesische Präsident, ebenfalls als ganz, ganz starker Mann natürlich, und von Europa kommt einer, der von 27 Staatschefs geduldet wird, der zuerst einmal fragen muss, was er dort überhaupt sagen darf. Kann das Europa der 27 überhaupt noch so funktionieren?
Nein, kann es nicht, und das Gegenbeispiel ist, der als Donald Trump mit Zöllen gegen Europa gedroht hat, ist Jean-Claude Juncker hingefahren und hat sehr erfolgreich verhandelt. Warum? Weil er gewusst hat, dass er das Backing der Staaten hat. Und deswegen muss Europa natürlich sich weiterentwickeln, und zwar auf demokratische Art und Weise. Wir haben ja schon das Parlament, das heute mehr Rechte hat, als es zu Beginn hatte, aber wir brauchen auch eine demokratisch gewählte Regierung von Europa. Wir brauchen einen europäischen Finanzminister. Ich glaube, wir brauchen auch einen Präsidenten von Europa, der eine europäische Öffentlichkeit auch braucht, weil Politiker brauchen immer eine Öffentlichkeit. Und es braucht das europäische Projekt einerseits dort, wo es um die wesentlichen Dinge geht, wo es um Wirtschaftspolitik, um Finanzen geht, um Verteidigung geht. Vergessen wir nicht Verteidigung, brauchen wir viel mehr Kraft in Europa und eine zentrale Kraft in Europa, und andere Bereiche, die zu lösen sind auf der nationalen oder möglicherweise auf der kommunalen Ebene. Die Nation hat für mich überhaupt weniger Bedeutung. Das sind die Regionen und Kommunen für mich viel wichtiger. Das sollten wir dorthin verlagern. Aber ich habe ganz bewusst, und ich habe nachgedacht darüber, ob ich das machen kann, habe ich es doch gemacht, das Kapitel 12 Krieg genannt, weil ich natürlich schon auch eine Bedrohung Europas auch wieder durch Kriege sehe. Es ist, wenn ich mit jungen Leuten rede, sage ich, wir sind die glückliche Generation. Wir sind aufgewachsen, immer mehr Freiheit, immer mehr Möglichkeit. Und wir waren uns sicher, dass uns nichts passieren kann, dass es keinen Krieg geben kann. Wie wir wissen, 1991 gab es dann den Zerfallskrieg Jugoslawiens, der sehr grausam geführt wurde zum Teil und 10 Jahre gedauert hat. Aber wir im Westen haben uns nie durch Krieg gefährdet gefühlt. Es gibt wieder hybride Kriege. Es gibt Tendenzen anderer Staaten, unsere Gesellschaft zu verunsichern. Und dagegen können wir uns auch nur gemeinsam wehren. Unser BVD allein, mit allem Respekt, wird das nicht können. Ein europäischer Geheimdienst ist notwendig, natürlich, und der kann es.
Kommen wir noch zum Thema Demokratie. Du hast vorher schon demokratische Strukturen angesprochen. Du hast gesagt, Europa muss sich demokratisch zu einem vereinigten Europa weiterentwickeln. Du siehst aber die Demokratie auch in Teilen in Gefahr in deinem Buch.
Ja,
wo siehst du hier die größten Gefahren?
Naja, wir sehen natürlich, das hat auch mit modernen Medien, hat mit Social Media zu tun, dass generell auch auf der nationalen politischen Ebene Emotionen eine immer größere Rolle spielen und Fakten und Realitäten eine geringere. Und man kann mit Emotionen den Menschen auch viel, leider auch viel Unsinn einreden. Dagegen gibt es nur Kontrolle, Einerseits parlamentarische Kontrolle, andererseits Kontrolle durch Medien. Aber allein das Beispiel Polen, wo viele Richter nicht mehr unabhängig arbeiten können, oder das Beispiel Ungarn, wo die Medien sehr, sehr gefährdet sind oder zum Teil kaum noch existent sind, zeigt uns, wie schnell so ein Projekt auch in Gefahr ist. Und da müssen wir aufstehen und da muss man kämpfen und auch den Leuten sagen, wir kriegen es nicht wieder so leicht zurück. Wenn es einmal verloren gegangen ist, dann kriegen wir es nicht mehr zurück und da müssen wir aufmerksam machen.
Triggert nicht gerade so eine Megakrise wie Corona auch autoritäre Tendenzen, dass man sagt, jetzt sagt dann einer, wir müssen zu Hause bleiben. Und es ist auch dann so, ja, führt das dazu, und wir haben es in einigen Ländern auch gesehen, dass es so passiert ist, nicht auch diese autoritären Tendenzen?
Ich sehe das natürlich, ja, und ich halte das für extrem gefährlich, weil es nicht zurückzufahren ist. Und wir müssen uns einfach anschauen, wie autoritäre Staaten entstanden sind oder wie Staaten eher zu autoritären Tendenzen neigen. Da zerstört man zuerst Institutionen. Ja, und das haben wir in unserer österreichischen Geschichte erlebt. Wenn das Parlament zerstört wird, ist schon sehr gefährlich. Wenn die Medien zerstört werden, wenn man permanent den Verfassungsgerichtshof angreift, das sind alles gefährliche Tendenzen. Wir brauchen diese Institutionen. Wenn man die zerstört, dann kann man auch die Demokratie zerstören. Und das ist mein Appell immer. Und ich rede wirklich immer sehr emotional darüber, dass meine Generation, also so 10 Jahre nach dem Krieg geboren, alle Chancen und alle Möglichkeiten hatte. Und wir uns aber noch bewusst waren, dass unsere Eltern entweder im Krieg waren oder vertrieben waren. Und wie ich als junger Mann in Brüssel war, haben wir davon geredet, dass unsere Väter möglicherweise aufeinander geschossen haben. Das ist heute 20-Jährigen, außer sie kommen vom Balkan, da kann man ähnliche Gespräche führen, heute nicht mehr erklärbar oder kaum noch erklärbar. Und diese Sensibilität möchte ich erzeugen, dass nichts, was wir heute haben, selbstverständlich ist und alles wieder verloren gehen kann.
Und du hast gesagt, Politik geht fast nur mehr über Emotionen, gar nicht mehr über Sachfragen. Du bist jetzt Oppositionspolitiker im Parlament. Kann man in der Opposition überhaupt sachliche Oppositionspolitik machen oder muss man so wie du auch mal zu einer Videokamera greifen und ein Stadtratsbüro quasi ein bisschen überfallen und schauen, wo der nicht anführende Stadtrat ist?
Naja, das war eine lustige Aktion. Ich habe auch gelernt, dass es Parteien gibt, die sich besonders wohlfühlen, wenn sie als Opfer auftreten können. So schlimm war das nicht. Wir haben angeleitet und gefragt, was macht ein nicht amtsführender Stadtrat und warum kriegt man fürs Nichtsamtsführen Geld? Das muss schon einmal sein, das ist schon klar. Aber sonst wirft man den Näher so eher vor, dass sie zu sachlich sind und zu sehr über Zahlen und über Fakten reden und über zu wenig über Emotionen. Das ist etwas, was wir intern auch immer wieder diskutieren, müssen wir noch emotionaler werden. Und dort muss man schauen, wo wird es gefährlich. Also emotional positiv ist gut. Dort, wo es um Verhetzen geht, wo es um Abwerten geht. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Wir dürfen andere nicht abwerten. Das haben wir leider auch in den letzten Jahren in Österreich erlebt, ob es um unterschiedliche Bevölkerungsgruppen geht. Andere abwerten ist ganz gefährlich. Und das kann man den Neos nicht vorwerfen, das tun die sicher nicht.
Ich spreche es auch an, vielleicht letzte Frage in diesem Gespräch, weil du ja auch für die Neos im Untersuchungsausschuss, ja, zum Ibiza-Untersuchungsausschuss sitzt. Und da ist es meiner Meinung nach schon auch sehr oft um einzelne Details Fragen gegangen, ob da jemanden getroffen hat. Ist dir der Ausschuss sachlich genug oder ist auch der eine Showbühne zur Showbühne verkommen?
Also ein Ausschuss ist natürlich ein politisches und kein juristisches Untersuchungsgremium, Punkt 1, Punkt 2. Ich habe schon gewusst, wie Politik funktioniert, bin ja alt genug, und dass es da so Absprachen gibt und du hilfst mir da, ich mache da das und so weiter. Aber wir haben jetzt auf einmal Mails und WhatsApp-Verkehr, wo es eigentlich schon erstaunlich ist, was also nicht nur Strache, aber er und auch andere miteinander ausgemacht haben. Oder wenn ein Finanzministerium bei einem Konzern wie Novomatic anfragt, wie soll man diese parlamentarische Anfrage beantworten, dann sind das Dinge, die ich eigentlich erschreckend finde und eigentlich erst wirklich, wenn man es dann liest, ja, wenn man es also schwarz auf weiß hat, und da hoffe ich, dass das was auslöst und dass solche Dinge dann nicht mehr passieren, aber wir haben auch, oder wenn sich jemand sozusagen seinen Posten selber die Ausschreibung bastelt und dann auch noch schaut, dass die richtigen Aufsichtsräte daherkommen, dann weiß ich schon, das hat es früher auch gegeben, ja, und es hat, wie wir wissen, natürlich immer Proporz und Backe leid das hat es alles immer gegeben. Aber wenn man dann sieht, wie ungeniert das gemacht wird, dann halte ich das schon für erstaunlich und dann muss man das auch deutlich anprangern. Und wenn das dann einmal auch wieder emotional passiert, dann kann das schon sein, aber dann finde ich das auch in Ordnung.
Helmut Brandstätter war heute bei uns zu Gast im Potsdam-Pol-Studio hier in der Marilferstraße. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch vorbeikommen wollen, zuschauen wollen, wie unsere Fernsehsendung gestaltet wird und unsere Podcasts aufgenommen werden, Sie sind herzlich willkommen, natürlich unter allen strengen Corona-Regeln, die jetzt in Kraft sind. Helmut Brandstätter war das, der frühere Kurier-Chefredakteur. Bis vor 2 Jahren war er das. Und unser Tweet des Tages, der kommt heute auch aus dem Kurier, und zwar von unserem Kolumnisten Guido Tadarotti. Auf Twitter gab es nämlich heute mächtige Aufregung über den durchaus merkwürdigen Auftritt des Infektiologen Martin Sprenger in der gestrigen Zeit im Bild 2. Er hat für viele das Coronavirus verharmlost und mit dem grippalen Infekt verglichen, den man normalerweise im Herbst so haben kann. Tadarotti schreibt über die Aufregung: Ich schlage vor, die ZIP2 stimmt die Gästeliste immer vorab mit Twitter ab. Danach folgt die Ampelregelung. Grün heißt, der Gast ist erlaubt. Orange, die Sendung ist abgesagt. Und bei Rot rennen alle schreiend im Kreis. Mit Abstand natürlich. Nicht ganz so humorvoll reagierte ZIP2-Moderator Martin Thür, der die Frage stellte, warum man Einladungen ins ZIP2-Studio davon abhängig machen solle, ob man eh auch der Meinung des Eingeladenen sei. Und Christoph Kodanko, übrigens auch ein ehemaliger Kurier-Chefredakteur, der erwidert sogar den Ruf nach Gesinnungskontrolle. Die gibt's bei uns nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Morgen kommt, bestes Beispiel, Hatzi Strache zu uns ins Studio. Ebenfalls ein Kandidat für die Wienwahl. Und wir haben hier bei uns im Potsdam-Pol schon die ersten Ibiza-Klänge vorbereitet. Schönen Abend noch. Bis morgen. Auf Wiedersehen. We're going to Ibiza.